findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Hallo Lea. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute in der Lunchbox einmal miteinander sprechen. Für alle Hörer und Hörerinnen, ich spreche heute mit Lea Schrimpf und Lea Schrimpf ist Bereichsleiterin Bildungspolitik bei der Bitkom. Also ganz, ganz spannend. Und bevor wir da jetzt einsteigen in die Inhalte, freue ich mich, wenn du dich vielleicht selber auch nochmal persönlich in 3 Hashtags beschreiben würdest, die dich eigentlich auszeichnen.
Okay, gute Aufgabe. erster Hashtag würde ich sagen, basiert auch so ein bisschen jetzt auf meiner, was mich ausmacht als arbeitender Mensch, ist Hashtag politisch. Also ich arbeite sehr viel, wie glaube ich aus dem Berufstitel klar wird, zu bildungspolitischen Themen viel, bin viel politisch aktiv und versuche da auch so ein bisschen gerade natürlich im Bildungsbereich auch Veränderungen hervorzubringen, sodass wir ein zukunftsfähiges Bildungssystem haben. Das ist, würde ich sagen, so der eine Hashtag. Der zweite Hashtag ist sicherlich Hashtag Foodie, also ich koche super gerne und probiere gerne neue Rezepte aus und neue Restaurants, wohne ja auch in Berlin, das ist ja ein perfekter Ort, um auch so ein bisschen kulinarische Vielfalt kennenzulernen. Ja. Das wäre vielleicht so das Zweite, und wenn ich jetzt noch eine dritte Sache mir rauspicken muss, dann muss ich sagen Hashtag Swiftie. Ich bin ein super großer Taylor Swift Fan und der diesjährige Sommer ist ja auch von ihrer Tour in Europa geprägt, deswegen beschäftigt mich das gerade sehr und ist das heute mein dritter Hashtag.
Sehr cool. Also an 2, finde ich, kann man tatsächlich ja richtig gut andocken, wobei man ja auch sagen muss, bei wenn du Taylor Swift aufgreifst, ist sie auch sehr politisch aktiv. Also
auf jeden Fall.
Da gibt es ja die Brücke wieder hin zu deinem ersten Hashtag. man sieht schon auch, dass Menschen tatsächlich ein Stück weit politischer werden. Vielleicht steigen wir da auch hin. Sag mal, war das schon immer so, Lea, dass Politik dich interessiert hat? Oder ist das sozusagen auch mit der Zeit nach und nach gekommen?
Schon immer ist ja irgendwie ein bisschen schwierig zu definieren. Ich würde sagen, so seit dem so späteren Teenageralter, irgendwie so ab so Klasse 10 oder 11, hat mich das auf jeden Fall dann angefangen, noch viel, viel stärker zu interessieren. Ich bin auch im Ausland aufgewachsen, also ich bin in China aufgewachsen, das heißt auch in einem Umfeld sozusagen als Deutsche, die in China lebt, was sozusagen von Natur aus irgendwie auch politisch geprägt ist. Das hat sozusagen in meinem Aufwachsen hat interkulturelle Kompetenz und Zusammenarbeit, Kommunikation und deswegen halt auch irgendwie so ein bisschen das Thema auswärtige Politik für mich immer eine große Rolle gespielt. Also es hat mich dahingehend sicherlich halt auch irgendwie schon früh geprägt und hat deswegen dann auch dazu geführt, dass ich halt nach der Schule mich dann für ein politikwissenschaftliches Studium entschieden habe. Also ich habe dann auch Politikwissenschaften studiert, weil ich da einfach nochmal so ein bisschen tiefer halt eintauchen wollte da rein, wie politische Systeme funktionieren, wie die auch unterschiedlich aussehen können, und wie halt auch politische Prozesse gestaltet werden können. und bin dann auch ein bisschen auf dem Weg tatsächlich geblieben. Im Master habe ich mich dann auch sozusagen selber studienpolitisch engagiert, war dann im Master an der Uni Wien auch Studierendenvertreterin gewählt und habe mich da sozusagen im Studierendenparlament und für die Interessen der Studierenden gegenüber jetzt der Vertreter meines Lehrstuhls eingesetzt. Das war sozusagen dann auch mein eigenes Engagement und bin dann halt auch nach dem Studium in den politischen Berufsbetrieb sozusagen eingetreten, erst in eine Agentur und jetzt halt mitkommen.
Ich würde da gleich gern noch so eine Folgefrage stellen. Jetzt bist du ja sozusagen auch im Bereich Bildung mit eingestiegen. Wie kommt es, dass für dich tatsächlich auch das Thema Bildung da in besonderem Maße wichtig ist? War das auch schon immer so oder waren das tatsächlich auch andere Bereiche, die vorher für dich nochmal genauso spannend waren, nochmal einen Blick da reinzuwerfen, tatsächlich, bevor du dann in den Bildungsbereich gegangen bist?
Ja, also Bildung hat mich schon immer so ein bisschen subtil begleitet, auch sozusagen vom Aufwachsen her dahingehend geprägt, dass meine Eltern beide Lehrer sind. Das heißt sozusagen Fragen rund um das System Schule und wie das eigentlich funktioniert und wie eigentlich gute Bildung aussieht, haben meine Eltern einfach auch immer sehr, sehr beschäftigt, weil die da auch immer ja wirklich sehr proaktiv unterwegs waren. Das heißt, da hat es sozusagen bei mir von zu Hause mitgegeben worden, so ein Interesse an Bildung allgemein. Ich habe aber, glaube ich, auch wie ich gesagt habe, sozusagen für mich als politischen Schwerpunkt erst so ein bisschen die Themenbereiche internationale Politik halt irgendwie versucht zu erforschen und kennenzulernen, gerade halt auch mit Fokus auf die Region Ostasien, habe mich da tief eingearbeitet, auch gerade in politische Beziehungen in Ostasien unter den großen Ländern im ostasiatischen Raum und in der Beratung auch mich dann noch ein bisschen in Energiepolitik reingearbeitet, also auch nochmal ein ganz, ganz anderer Themenkomplex, habe aber relativ schnell gemerkt, dass halt irgendwie diese Leidenschaft für Bildung als politischer Bereich und als gesellschaftlicher Bereich, der einfach so unfassbar relevant für unsere Zukunftsfähigkeit und auch für unsere Resilienz als Gesellschaft ist, dass die mich einfach nicht loslässt. Und dass es ja für mich irgendwie wichtig
ist. Was ein Glück für uns.
Ja, genau, in dem Bereich zu arbeiten und da halt auch aktiv zu sein.
Ja. Wenn du das jetzt so siehst auch, wie muss man sich so einen Tag von dir vorstellen? Also was sind da Themen, die bei dir tatsächlich auf dem Schreibtisch liegen und wie muss man sich das so vorstellen? Das kann ja schon sehr breit sein. Kannst du uns da mal so ein bisschen so einen Einblick geben?
Oh ja, das ist unfassbar breit. Also gut, ich schreibe viele E-Mails. Ich muss viel kommunizieren, aber das halt auch, weil ich viel mit unterschiedlichen Stakeholdern zusammenarbeite. Ne? Das heißt, einerseits arbeite ich natürlich mit unseren Mitgliedsunternehmen sehr viel zusammen, betreue die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen, wenn wir zu inhaltlichen Themen zum Beispiel Papiere schreiben oder so, das koordiniere ich und bringe da natürlich auch selber meine inhaltlichen Impulse rein. Also das ist sowas, was ich viel mache. Ich organisiere aber auch viel Veranstaltungen, weil die natürlich auch Interessensvertretung und öffentlichkeitswirksame Arbeit dazugehören, also Veranstaltungen, in denen wir dann auch politische Gäste einladen, Gäste aus der Forschung, aus der Bildungspraxis, um halt gemeinsam über diese Fragen zu diskutieren und ihnen halt wirklich einfach mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das mache ich zum Beispiel auch sehr viel. Und eine dritte Sache, die ich mache, ist tatsächlich mit Schulen zusammenzuarbeiten. Weil wir im Bitkom oder aus dem Bitkom heraus auch einen Wettbewerb und ein Schulnetzwerk betreuen aus digitalen Vorreiterschulen, die überall in Deutschland verteilt sind. Und mit denen arbeite ich zum Beispiel auch tagtäglich zusammen, organisiere für die Netzwerktreffen, bei denen die zusammenkommen können oder vernetze sie mit Organisationen. Also sowas mache ich zum Beispiel auch sehr viel.
Spannend. Jetzt hast du ja gesagt auch, dass man auch viel Grundsatzthemen sozusagen auch schreibt, das natürlich hin und her geht dann zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern. Wie ist es dann aber, dass sowas, so ein Papier auch anfängt zu leben? Also wie ist es mit Wirksamkeit für dich? Also wie erfährst du deine Wirksamkeit sozusagen, wenn man Dinge häufig gut schreibt, aber man dann auch sieht, wie lange Dinge brauchen, bis sie tatsächlich in die Tat umgesetzt werden können? Wie gehst du mit diesem Spagat sozusagen für dich auch um?
Ich glaube, ein wichtiger Mechanismus ist sozusagen, die Erfolge in den Schritten zu sehen, die dazwischen passieren, ne? Also, jetzt mal anfangen vom Schreibprozess ist natürlich für mich immer eine große Aufgabe, auch den Konsens zu finden in den Meinungen, die ja bei uns sozusagen vertreten sind im Verband. Weil da kann es natürlich auch mal sein, dass zwei unterschiedliche Unternehmen eine ganz unterschiedliche Meinung zu einer Grundsatzfrage haben und da allein schon mal sozusagen einen Konsens zu finden und den in eine gute Idee zu verpacken. Darin sehe ich allein schon mal auf jeden Fall für mich irgendwie einen Erfolg. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, wenn ich merke, dass die Ideen, die wir aufgeschrieben haben, dass die irgendwie verfangen, ja, und dass die irgendwo wieder auftauchen. Beispiel jetzt zum Beispiel sehr politisch der Digitalpakt beziehungsweise der Digitalpakt 2.0. Da haben wir auch schon vor 2 Jahren ein Positionspapier zugeschrieben, in dem wir mal aufgeschrieben haben, hey, was würde denn für uns einen guten Digitalpakt 2.0 ausmachen? Was müsste da drin stehen, was müsste da gefördert werden. Und wenn ich dann sehe, zum Beispiel, dass wir jetzt vor schon einigen Wochen ein erstes ja, Konzeptpapier vom BMBF rauskommt und ein erstes Konzeptpapier von der KMK und ich dann halt sehe, okay, Sachen, die wir aufgeschrieben haben, die stehen da irgendwie schon mal zumindest ein bisschen drin. Das heißt, die Ideen, die wir aufschreiben, die verfangen und die können am Ende tatsächlich dann auch Realität werden. Darin sehe ich dann natürlich auch irgendwie schon mal einen großen Erfolg und dann perspektivisch in der Umsetzung, aber das ist ja auch gerade in der Bildungspolitik was, wo man viel Geduld haben muss, um da dann wirklich Wirkung zu sehen.
Da, du sprichst, glaube ich, da einen wichtigen Punkt an, nämlich Geduld haben, die man braucht tatsächlich, bis sowas dann auch wirklich in die Umsetzung so richtig kommt. Wie lange dauert da meistens auch so ein Prozess? Und siehst du dann tatsächlich auch Dinge, die in ja tatsächlich wie in so einem Digitalpakt beispielsweise dann aufgegriffen werden? Wie erlebst du sowas nachher ein Stück weit auch mit in der Umsetzung dann am Ende in der Schule? Also es betrifft ja die Schule letztlich und findet da nicht viel zu viel auf der Metaebene statt, was aber am Ende in der Praxis bei denen, die es wirklich brauchen, nämlich bei den Schülern und Schülerinnen oder auch bei den Lehrkräften, gar nicht so richtig ankommt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ich glaube halt, dass es natürlich schon ein Stück weit wichtig ist, auf der vermeintlichen Metaebene ein systematisches Vorgehen dahinter stehen zu haben, ne? Oder eine Idee oder eine Vision oder halt irgendwie wirklich eine klare Zielvorgabe, dass wir wissen, wo wir eigentlich hinwollen, bevor halt irgendwie alle einzeln losrennen und wir nachher ein noch fragmentierteres System haben, als wir es eh haben, ne? Deswegen glaube ich, ist sozusagen schon ein großer Mehrwert auch darin, dass man eben auch Sachen auf der Metaebene diskutiert, festschreibt und sich solche Linien irgendwie vorgibt. Aber ich glaube, wir müssen in der Umsetzung grundsätzlich viel, viel schneller werden. Also wir haben es ja auch beim Digitalpakt 1 jetzt gesehen oder sehen es nach wie vor. Den gibt es jetzt seit 2019. Der ist jetzt sozusagen auch offiziell schon ausgelaufen. Die restlichen Gelder werden natürlich auch noch bis Ende des Jahres ausgezahlt. Aber es ist trotzdem noch so, dass wir noch bei weitem nicht so weit sind, dass 90% dieser Gelder wirklich ausgezahlt sind und an den Schulen angekommen sind, ne? Und da sind zum Teil sozusagen, liegt dann der Zeitraum zwischen Antragstellung und Auszahlung irgendwie bei 2 bis 3 Jahren. Und so kann man natürlich in einem System nicht arbeiten und so kann man auch irgendwie Innovationszyklen gar nicht gerecht werden, weil wir sehen ja auch, wie rasant sich gerade Technologien entwickeln, und wie schnell auch einfach Sachen überholt sind. Also wenn ich jetzt mir vor 3 Jahren darüber Gedanken gemacht habe, als Schule zum Beispiel, welche Technologien möchte ich denn implementieren und dann aber vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo das Geld ausgezahlt hat, wird mit einer Zweckgebundenheit, das schon vielleicht eigentlich gar nicht mehr das Aktuellste ist, was ich machen will, dann lähmt das natürlich auch das System und unsere Entwicklung, weil wir immer einen Schritt noch zurück sind sozusagen. Und das ist was, worin wir auch auf jeden Fall schneller werden müssen und was jetzt zum Beispiel auch bei einem Digitalpakt 2 was sein muss, was deutlich besser werden muss und unbürokratischer, damit eben genau dieser Effekt in den Schulen nicht 3 Jahre später zu spüren ist, sondern halt im Idealfall morgen.
Vor allen Dingen, wenn du das in den Vergleich sehr viel Startups tatsächlich eben auch agieren, ne? Also wie agil die tatsächlich sind, wie Dinge da tatsächlich auch schon an der Basis ja tatsächlich umgesetzt werden. Also wir haben ja auch gesprochen gehabt schon über das, wie wir sozusagen agieren mit Schulen. Und wenn du dann siehst, wie man da sozusagen kontinuierlich wächst, aber das noch gar nicht weiter oben sozusagen richtig angekommen ist, dann fragt man sich ja schon, wie schaffen wir es tatsächlich, dass auch Verwaltungsapparate, in denen tatsächlich auch die Metaebene stattfindet und die natürlich auch festgeschrieben gehört, um einfach strategisch eine Linie sozusagen auch mit reinzubringen und auch ein Verständnis zu wecken, wo wollen wir denn eigentlich hin, was ist die große Vision von Schule. Tatsächlich aber zu sagen, wie greift die denn auch, dass sich so ein Verwaltungsapparat ein Stück weit agiler wird oder bewegt? Also wie erlebst du das selber bei der Bitkom? Ich meine, ihr seid auch riesig groß, ihr habt ganz viele unterschiedliche Bereiche. Wie wird auch sowas bei euch agiler, dass so Prozesse tatsächlich noch schneller werden?
Also ich glaube, ein essentieller Bestandteil jetzt auch gerade, wenn wir auf die Verwaltung schauen und sozusagen Akteurinnen und Akteure, die dort verordnet sind, ist es natürlich einmal die Frage nach zentralen Kompetenzen, ne? Also die Frage danach, sind jetzt auch Verwaltungszuständige, ne, auch beim Schulträger zum Beispiel, ausreichend dafür sensibilisiert, was die Geschwindigkeit ist, mit der sich Technologie weiterentwickelt, was die Bedarfe in den Schulen sind und wie wir da sozusagen einen Fit füreinander finden können. Ne? Mhm. Also gibt es da ausreichend Wissen über diese Prozesse und auch sozusagen Willen, das auch voranzutreiben und da halt auch agiler zu werden. Ich glaube, das ist eine zentrale Frage und auch eine, die sich dann wiederum in was widerspiegelt, was jetzt vielleicht auch ein Vergleich sein kann zu uns und wie wir im Bitkom arbeiten, nämlich dass das halt auch ganz klar von Führungsebenen vorgelebt wird und vorgegeben wird, dass das der Weg ist, den man irgendwie gehen möchte. Ne? Also dass da auch ein agiles Handeln ein Stück weit vorgelebt wird, digitale Projekte auch priorisiert werden oder Projekte mit Digitalisierungsbezug oder mit Entwicklungsbezug priorisiert werden. Das ist, glaube ich, auch ein total wichtiger Faktor. Und dann natürlich Kommunikation. Ne? Also ich glaube, wir haben mit Blick auf Behörden oder auch Regierungsapparate auch ein starkes Problem mit einem kulturbedingten Silo-Denken. Ne? Also sozusagen, ich sitze hier in meinem Bereich und in meinem Büro und was rechts und links irgendwie von mir passiert, das betrifft mich nicht und damit muss ich auch nicht sprechen. Dabei ist es so oft so, dass gute Lösungen und Ansätze vielleicht tatsächlich schon im Nachbarbüro erprobt werden oder stattfinden, ja, und die dann aber einfach nicht überschwappen. Und ich glaube, das ist was, was auch ein essentieller Bestandteil von so einem kulturellen Wandel auf der Verwaltungsebene sein muss, damit dann auch der Prozess mit Blick auf Schule oder die Veränderung mit Blick auf Schule halt auch einfach schneller vorangehen kann.
Absolut, bin ich total bei dir und es wäre sehr spannend zu sehen, wie da auch so eine Entwicklung passieren würde. Ne? Also was sich dann verändert, würde genau so ein Kulturwandel tatsächlich in der Verwaltung auch vorangebracht werden. Wenn du jetzt so die Basis siehst, du hast ja auch mit ganz vielen Startups zu tun. Ihr habt den Bereich, dass du selber auch sagst, du bist ja mit Schule auch drin, du kriegst ja so richtig das Leben auch mit. Wie erlebst du Schule im Vergleich zu dem, was du bei der Verwaltung antriffst? Willst du da mal so ein bisschen einen Blick geben?
Ja, also ich glaube, es ist halt ganz unterschiedlich, ne? Bei Schule oder in Schulen oder jetzt so das, wo, an den Stellen, an denen ich mit Schulen zusammenarbeite, erlebe ich halt ganz stark, dass es schon noch oft der Fall ist, dass digitaler Wandel oder halt auch Veränderungsprozesse und Veränderungswille stark abhängig von einzelnen Personen sein können. Ne? Also, dass es dann die eine Lehrkraft gibt oder das eine Schulleitungsmitglied, was da irgendwie mal so einen Stein ins Rollen gebracht hat, der dann auch irgendwann schulweit so richtig ins Rollen gekommen ist, aber der immer so ein bisschen abhängig davon war, dass es sozusagen eine Person gibt oder gab, die das Ganze irgendwie antreibt. Und das ist natürlich was, wo man, wo wir perspektivisch irgendwie von auch wegkommen müssen, weil ich schon finde, dass der Anspruch sein muss, dass wir ein grundsätzliches Verständnis von Schule und Schulentwicklung haben, in dem dann auch alle am gleichen Strang ziehen und auch ein Stück weit alle Lehrkräfte mit den Kompetenzen auch ausgestattet sind, die es braucht, um digitale Tools sinnvoll einzusetzen und sich da auch wohlzufühlen sozusagen in diesem Veränderungsprozess. Veränderungsprozess und in diesem, ja, auch vielleicht ein bisschen neuen Verständnis von Schule. Also das ist, glaube ich, schon sozusagen, was es braucht. Und ich glaube halt, was viele Schulen halt oft frustriert, ist, dass sie halt eben nicht agil auf tagesaktuelle Herausforderungen agieren können. Ne? Also dass selbst wenn sie jetzt sagen, hier, ich habe Problem X und dafür gibt es eigentlich Lösung Y, das kann dann irgendwie auch eine digitale Anwendung sein, die irgendwie dabei hilft, den Sprachintegrationsunterricht oder so besser zu gestalten oder was auch immer es halt sein mag, sie halt einfach nicht einfach so entscheiden können, ja, wir machen das jetzt so oder ja, wir nutzen jetzt dieses Tool oder so, ne, sondern dass da halt wieder super bürokratische Prozesse dahinter stehen, ehe dann sowas implementiert werden kann. Und ich glaube, das ist halt auch was, wo Schule oft schon andere Wege gehen will, einfach weil die Herausforderungen in der Praxis so groß sind, dass es halt diese Lösungen braucht, aber das halt oft einfach aufgrund der Rahmenbedingungen noch nicht so richtig kann.
Bräuchte es dann mehr Autonomie und wie könnte sowas aussehen?
Also ich glaube, ein bestimmter Grad an Autonomie würde sicherlich helfen und gut tun, aber ganz wichtig, das heißt nicht, dass Schulen einfach dann alleingelassen werden. Ne? Also dass man dann einfach sagt, so ja, hier habt ihr jetzt irgendwie euer Budget und macht jetzt einfach mal, was ihr wollt. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Aber dass da wir haben das mal aufgeschrieben als Idee mit dem Namen Experimentierbudget zum Beispiel, wenn wir jetzt über finanzielle Autonomie sprechen, dass Schulen ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem sie halt wirklich eben genau solche agilen Entscheidungen für Einkäufe oder Investitionen oder was auch immer halt mal treffen können, um was auszuprobieren und dann zu gucken, wie funktioniert das für uns. Aber gleichzeitig brauchen sie natürlich trotzdem einen Rahmen, in den ihnen zur Seite gestanden wird mit Beratung dahingehend. Was habt ihr für Herausforderungen? Was ist da für eine gute Lösung? Was gibt es vielleicht auch für Standards und für Richtlinien, die wir irgendwie für euch setzen, damit ihr wisst, was gute Tools sind, die euch mit welcher Herausforderung konkret weiterhelfen? Also ich glaube, da braucht es eine Kombination aus einer bestimmten Unterstützung, Beratung und Standards und auch einer bestimmten Autonomie.
Vor allen Dingen ganz spannend auch die Person oder die Schnittstelle, die da geschaffen würde, die ja dann sozusagen auch mehr über die Möglichkeiten, die es sozusagen gibt, auch Bescheid weiß. Ja. Ich glaube, das ist schon eines der großen Themenstellungen, dass man erstens auch gar nicht so richtig weiß, was gibt es denn auch alles. Also sprich, das, was stattfindet schon, auch in Schulen, muss man sich ja häufig auch zusammensuchen. Oder man wird überschüttet mit Informationen, was alles in Schule alles stattfinden kann. Aber es eben auch noch nicht so richtig sortiert ist. Was hat denn eigentlich welchen Wert welchen Nutzen auch für uns, wenn wir was tun? Und in welchem Stadium wäre denn auch vielleicht die besondere Methode oder der besondere Einsatz eines gewissen Tools sozusagen für was hilfreich für die Schule? Also sprich auch so eine andere Orientierung Schulen wahrscheinlich zu geben, damit sie sich sozusagen auch besser orientieren können. Und dann finde ich das ganz spannend, was du gesagt hast mit dem Thema Experimentierbudget. Wie viel mehr muss denn auch experimentiert werden in Schule? Also sprich auch da eine andere Kultur reinzukriegen, mit Dinge auszuprobieren und dann eben auch zu gucken, passt das zu uns auch als Schule oder ist das vielleicht für uns als Schule nicht genau das Richtige, aber dafür das andere?
Ich glaube, das muss oder kann auf jeden Fall an vielen Stellen deutlich mehr passieren, einfach weil ja auch die Herausforderungen, vor denen Schule halt auch oft steht, immer diverser und unterschiedlicher, aber zum Teil halt auch irgendwie komplexer werden. Und es ist halt dann leider einfach nicht so, dass es immer eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt, die auf jeden Fall für alle foolproof immer funktioniert, ne? Das ist halt leider einfach nicht mehr so. Und ich glaube, genau gerade vor dem Hintergrund, dass das halt schon was ist, was unser aktuelles Zeitalter irgendwie definiert, dass genau vor dem Hintergrund halt schon auch einfach mehr ausprobiert werden muss. Ich verstehe auch, dass sozusagen dass die Zurückhaltung dahingehend halt immer besteht, weil man natürlich auch Angst hat, Fehler zu machen, weil diese Fehler natürlich jetzt auch gerade mit Blick in der Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern halt auch Konsequenzen haben können. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass es uns sicherlich auch als Gesellschaft nicht schlecht tun würde, eine veränderte Fehlerkultur grundsätzlich zu haben, ne? Und die halt auch wiederum Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass es schon auch eben genau gerade okay ist, Sachen einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob sie funktionieren, zu experimentieren und dann weiter zu gucken. Du hast auch vorhin Startups angesprochen oder Allgemeinunternehmen. Das ist ja in Unternehmen und Startups auch nicht anders. Klar werden da auch sozusagen oft risikobasierte Entscheidungen getroffen, aber trotzdem wird am Ende auch viel ausprobiert und viel auf mal eine neue Lösung oder Option oder einen neuen Ansatz gesetzt, um einfach zu schauen, okay, wenn wir das jetzt eine Zeit lang so machen, was kommt dann raus? Bringt uns das was? Wenn ja, dann machen wir es halt weiter und wenn nein, dann lassen wir es halt. Mhm. Also auch das ist vielleicht so ein bisschen unternehmerischer Geist, der uns an anderen Stellen der Gesellschaft, auch mit Blick auf Verwaltungsdigitalisierung zum Beispiel, glaube ich, gut tun würde, um voranzukommen.
Ich glaube, es braucht einfach mehr Schnittstellen tatsächlich. Also so wie du es auch gesagt hast, weil die Themenstellung, du hast am Anfang gesagt, es gibt eben auch in Schule Menschen, die noch gar nicht so digital sind oder Menschen, die das auch nicht so richtig wollen. Die finden wir ja in Unternehmen auch. Also es gibt ja schon Überschneidungen, denn auch nicht im Unternehmenskontext ist ja alles sofort, dass es glänzt. Also sprich, dass wir da genau diese Fehlerkultur haben, die wir haben müssen, sondern wir haben ja da auch noch eine Menge Luft nach oben. Und auch mit der Experimentierfreude ist es ja auch nicht in jedem Unternehmen gleichbestellt. Also ich glaube tatsächlich, dass ganz viel Dinge gelernt werden können anhand von Beispielen und Erfahrungen und dass wir viel mehr diesen Austausch und diesen Raum schaffen müssen, in dem genau das stattfindet. Annäherung zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern und auch mit den Zielsetzungen sozusagen auch Dinge dann besser teilen zu können. Also ich stelle mir gerade euch mit als große Schnittstelle vor, die genau diese Dinge, die sozusagen auch gut funktionieren und ihr habt ja auch Preisträgerschulen, ihr zeichnet ja auch Schulen aus, dass sowas noch viel stärker in die Kommunikation geht, dass solche Leuchtturmschulen nicht einfach nur die Schulen bleiben und dann unter sich, sondern dass wir tatsächlich darüber sehr viel stärker auch die auf dem Land abholen, die vielleicht noch ganz weit davon weg sind und die das häufig gar nicht wissen oder nicht erkennen oder einfach einen anderen Anschluss haben. Also für mich geht es schon darum, wie schaffen wir das tatsächlich auf allen Ebenen, wie schaffen wir das auch an jeder Schulform, dass wir quasi wirklich im Hinblick auf Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit sehr viel mehr Schüler und Schülerinnen erreichen, in weitere oder bessere Fußstapfen treten zu können.
Ja, 100%, ne? Also diesen Transfer, und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt Kommunikation, ne? Also sozusagen miteinander darüber zu reden, was man macht, was klappt, was nicht klappt, kann am Ende ja auch irgendwie für Schulen Teil dieser Rahmenbedingungen sein, in denen sie agieren, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen, ne? Also das erlebe ich halt auch, wenn wir zum Beispiel Netzwerktreffen haben und dann 50, 60 Lehrkräfte aus ganz Deutschland bei uns irgendwie zusammenkommen von unterschiedlichen Schulen und die meistens sagen, sie haben fast am meisten davon, dass sie einander sehen und dass sie mal jemand anderen mit einem ähnlichen Mindset ja fragen kann, hey, habt ihr das schon mal ausprobiert? Wie ist es euch damit ergangen? Was hattet ihr da für Herausforderungen? Und dann darüber reden können oder sich austauschen können darüber, was haben andere schon mal für Lösungen ausprobiert? Und da sagen die meisten, davon haben sie wirklich einfach fast am meisten, genau von diesem Austausch. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr symptomatisch sozusagen für unser System, in dem wir oft so stark silogetrieben denken, fragmentiert denken und auch jetzt mit Blick auf Schulen, die ja oft in Konkurrenz zueinander stehen, ja. Also selbst Schulen, die in derselben Region sind, sagen wir mal irgendwie 5 Gymnasien in derselben Stadt, denen wird ja
dann die gleichen Schüler.
Genau, ja, genau. Denen wird ja eher sozusagen der Gedanke eingepflanzt, hey, redet lieber nicht mit den anderen, weil ihr müsst euch von denen irgendwie abgrenzen und irgendwie gucken, dass ihr besser als die seid, damit ihr mehr Schülerinnen und Schüler abwerben können von den Grundschulen, ja. Also da ist ja sozusagen der Grundgedanke gar nicht. Tauscht euch doch darüber aus, was ihr irgendwie für coole Sachen macht und guckt, dass ihr irgendwie voneinander profitiert. Und das muss sich, glaube ich, einfach ganz grundlegend ändern.
Also das ist auch das, was wir tatsächlich mit erfahren, wenn wir sozusagen die Vernetzung ja herstellen über die einzelnen Fächer, in denen eben auch Digital School Story durchgeführt werden kann, dass da sozusagen plötzlich auch ganz andere Fragen gestellt werden. Also wir brauchen, glaube ich, auch Räume, in denen auch Lehrkräfte sich trauen, Fragen zu stellen. Also häufig hat man ja immer das Gefühl, Lehrkräfte und Schulleiter müssen dann alles wissen. Die dürfen gar nicht so richtig fragen. Aber genau darin ist ja sozusagen der große Wert, der entstehen kann, indem sie Fragen stellen und damit natürlich sozusagen auch ihr Wissen erweitern und vielleicht damit auch sich mehr an Dinge trauen. Braucht es mehr Mut auch tatsächlich von den einzelnen Akteuren in Schule, diese Dinge voranzutreiben? Also braucht es auch mehr Mut von Schulleitungen tatsächlich, um in dieses Experimentierfeld einsteigen zu können?
Klar, es braucht auf jeden Fall auch mehr Mut, aber ich finde schon auch, dass es auch nachvollziehbar ist, wenn es ein Stück weit auch ein bisschen Sicherheitsgefühl braucht, ne? Also sozusagen sind wir wieder bei diesem Punkt, ein bisschen Rahmenbedingungen, auch sich gleichzeitig nicht zu 100% unsicher zu sein, scheitert das oder gelingt das, sondern auch ein bisschen einen Rahmen zu kennen, von dem man weiß, okay, das ist sozusagen so ein bisschen der Rahmen des Möglichen, ja, also dass so ein bisschen das Bedürfnis nach Sicherheit auch da ist, verstehe ich auch, aber trotzdem braucht es auf jeden Fall auch mehr Mut und gerade auch, ne, ist auch wieder der Punkt Fehlerkultur, mit Blick auf Digitalisierung ist, glaube ich, oft eine Herausforderung, dass es natürlich auch Lehrkräfte gibt, die ein bisschen zurückhaltend im Einsatz von digitalen Tools sind, weil sie Sorge haben, dass nachher ihre Schülerinnen und Schüler das besser können als sie, ne? Oder irgendwie ihnen dann erklären müssen, wie man das jetzt richtig benutzt und richtig einsetzt, die digitale Tafel oder whatever, und sie dann irgendwie so dastehen, als hätten sie keine Ahnung. Und ich glaube, da braucht es auch sozusagen einen Mindset-Wandel unter Lehrkräften, dass es auch okay ist, wenn sie nicht alles wissen. Und das wiederum ist auch was, was ganz, ganz fest in der Lehrkräfteausbildung verankert werden muss, ne? Also fester Bestandteil irgendwie auch von pädagogischer Ausbildung sein muss. Dass es vielleicht auch mal, dass so Flipped Classroom Ansätze noch stärker gefördert werden, ja, damit es auch ein stärkeres Selbstverständnis im Lehrerberuf dafür gibt, dass es auch okay ist, wenn Lehrkräfte was von ihren Schülern lernen. Ne? Also ich glaube, das ist auch super, ein super wichtiger Aspekt.
Ganz, ganz sicher. Also das ist tatsächlich auch eines, was mit dazu beiträgt, wie Digital School Story in der Schule auch angewendet wird, weil genau dieser Bruch quasi weggenommen wird und plötzlich eine ganz andere Augenhöhe im Austausch miteinander sozusagen stattfindet. Und das Spannende, was du jetzt gesagt hast, auch mit Lehrkräfteausbildung, wir gehen ja da rein tatsächlich im Studium schon, dass sozusagen angehende Studierende, die angehende Lehrkräfte sein wollen, ob Berufsschule oder in normaler Schule, die sozusagen dann auch genau das lernen, wie man doch damit tatsächlich schon ganz anders agil oder aktiv werden kann durch so eine Methodik tatsächlich. Und das Spannende ist, dass du das ja da auch sozusagen hast zwischen Professoren und Studierenden. Also du hast ja häufig die gleichen Hürden oder die gleichen Hindernisse, die mit Lehrkräften und Schüler und Schülerinnen bestehen. Die bestehen ja auf der Ebene sozusagen auch nochmal. Und ich würde gerne noch auf einen Punkt mal kommen. Wir haben jetzt über Startups gesprochen, wir haben über Schulleitung und Lehrkräfte. Wie kriegen wir es hin, dass sozusagen genau die Leute, die wir brauchen, nämlich die Schüler und Schülerinnen, sehr viel stärker einbinden? Also gerade auch in die Diskussionen, die ihr auch habt, die ihr erlebt. Also wie kommen auch Gedanken noch stärker, nicht nur derjenigen, die sozusagen, wir haben ja auch die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, die mit da ist und sicherlich sich auch mit einbringt. Aber wie kriegen wir das sozusagen auch niederschwelliger, dass tatsächlich auch grundsätzlich mehr Schüler und Schülerinnen Gehör geschenkt wird?
Ich glaube, das ist sozusagen Aufgabe aller Akteure im System, sich dafür einzusetzen, weil es ist nicht Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, sich überall breitarmig hinzustellen und zu sagen, hey, wir wollen hier auch mitreden, sondern die anderen Akteure, die sozusagen mit viel lauterer Stimme ja sprechen und auch sozusagen viel besser verankert und vernetzt sind, für die muss es Selbstverständnis ihres Verhaltens sein oder ihres Handelns sein, diese Stimmen mit einzubinden. Ne? Und ich glaube, wir sind schon auf einem guten oder besseren Weg, ja, also ich weiß, dass wir das sozusagen, wenn wir große Veranstaltungen organisieren oder so, in denen es um Bildung oder Bildungspolitik geht, immer schauen, dass wir die Perspektive der Schülerinnen und Schüler einbinden und dass wir zum Beispiel auch unsere Netzwerkschulen dazu ermuntern, dass wenn die jetzt zum Beispiel irgendwo einen Ansatz oder ein Konzept oder so vorstellen, dass die ihre Schülerinnen und Schüler mitbringen. Ja, also dass die Schülerinnen und Schüler selber vorstellen, was sie da sozusagen im Unterricht mitgestaltet haben oder was sie für Projekte umgesetzt haben oder so. Also auch da ermutigen wir zum Beispiel die Lehrkräfte stark zu, dass sie das machen, ne, ihre Schüler zu Wort kommen lassen. Auch das ist, glaube ich, was sozusagen Teil dieses ja, Verständnis- und Mindset-Wandels im Lehrkräfteberuf sein muss, dass das so Selbstverständnis wird. Möglichst viele Foren schaffen, in denen halt diese Perspektiven eingebunden werden. Ne? Ich weiß, dass wir das im Rahmen der Digitalgipfel der Bundesregierung letztes Jahr gemacht haben und wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder machen werden, dass wir über ein bestimmtes Forum, über das junge Menschen ihre Position erst schärfen und dann nochmal artikulieren können, dass die da auch wirklich vor Bundesregierung und vor Wirtschaft mit auf der Bühne stehen und sagen können, hey, das sind übrigens unsere Positionen und unsere Perspektiven und Wünsche, wenn es um das Digitale Deutschland der Zukunft geht und so. Also ich glaube, da passiert schon viel, aber es muss einfach für jede Institution Selbstverständnis sein, dass das gemacht wird. Und ich glaube, dafür braucht es halt ja Best Practices, Organisationen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Ich hoffe, wir können da auch einen Beitrag zu leisten, aber das ist auf jeden Fall wichtig.
Danke, ich würde gerne einmal mit dir noch zurückspringen in deine Vergangenheit, nämlich wenn du mal an deine Schule denkst, Lea, was kommt dir denn da als erstes in den Sinn?
Was ist da richtig fest hängen geblieben? Viel. Also ich war ja dann auf einer deutschen Schule im Ausland, in Shanghai war das die deutsche Schule und das war eine deutsch-französische Schule, so, das heißt für mich ist halt auf jeden Fall immer so ein bisschen dieser kulturelle Austausch stark im Gedächtnis geblieben, weil wir natürlich einerseits chinesische Mitschülerinnen und Mitschüler hatten, aber uns halt auch ein Eurocampus-Gebäude mit der französischen Schule geteilt haben und da halt irgendwie sehr, sehr viel in Kontakt gekommen bin mit unterschiedlichen Perspektiven, Lebensmodellen, ne, Erfahrungen, Entwicklungsgeschichten und so. Also das ist auf jeden Fall was mir sehr, sehr stark im Gedächtnis geblieben ist. Was noch? Wir hatten sehr cool ausgestattete Naturwissenschaftsräume und konnten sehr viel spannende Experimente im Chemie- und Biounterricht machen, aber da sind, glaube ich, auch Auslandsschulen ein bisschen weiter oder fortschrittlicher unterwegs als Schulen in Deutschland.
Okay, spannend, was du hier geteilt hast mit uns. Wenn du jetzt nochmal mit mir in die Zukunft gucken würdest, nämlich was würdest du dir wünschen, wenn du die Schule der Zukunft sozusagen mit malen könntest, was würdest du sagen, was dürfte da auf gar keinen Fall fehlen?
Für mich dürfte auch auf gar keinen Fall fehlen, dass wir einen viel stärker projektbasierten Ansatz beziehungsweise projektbasiertes Verständnis von Unterricht entwickeln. Also dass Unterricht nicht mehr nur noch Frontalunterricht ist, sondern Unterricht heißt, dass Schülerinnen und Schüler die Inhalte aktiv mitgestalten, mit verschiedenen Tools arbeiten können, auch digital arbeiten können. Und dass sich sozusagen einfach dieses starre Frontalmodell auflockert, auflöst, mehr auch mit unterschiedlichen Räumlichkeiten gearbeitet werden kann, in Makerspaces, vielleicht auch in Podcasts und Videostudios, in Experimentierräumen, was auch immer es sein mag. Also das dürfte für mich auf gar keinen Fall fehlen. Und dann dürfte für mich auch auf gar keinen Fall fehlen, dass Schule sich auch öffnet. Ne? Also über die Silos habe ich gesprochen, aber ich glaube, ein großes Problem ist halt auch, dass Schule oft ein sehr geschlossener Raum ist, ja, der irgendwie ein Stück weit manchmal abgekapselt von der Außenwelt existiert. Und ich glaube, für mich darf nicht fehlen, dass Schule sich öffnet. Einerseits natürlich mit Blick auf die digitale Realität außerhalb von Schule, dass die sich auch innerhalb der Schule und unseres Unterrichtsverständnisses widerspiegelt, aber auch, dass eine Kooperation mit außerschulischen Partnern Partnern und Akteuren und Organisationen, von denen es ja so unfassbar viele gibt, ne? Also die unterschiedliche Unterrichtsmodelle, Unterstützungsmodelle, Angebote, Berufsorientierung, was auch immer es sein mag, halt anbieten, dass die auch viel stärker in Schule stattfinden, weil am Ende ja, ist das sozusagen dann Teil der Realität, die außerhalb von Schule auf Schülerinnen und Schüler wartet. Und die muss meines Erachtens nach auch viel stärker in Schule stattfinden.
Ja, spannend. Also ich würde sagen, es gibt noch eine ganze Menge Arbeit, die da wartet. Und auch eine ganze Menge Dinge, die sich da auch noch ein Stück weit mit bewegen müssen. Also das heißt, wir werden mit Sicherheit nochmal sprechen, Lea. Und werden dann auch gucken, was sich denn wie verändert hat und wie tatsächlich auch ihr mit dem Kontext auch, wie kann man auch das Ganze sozusagen politisch stärker zum Tragen bringen und das auch sichtbar machen, wie da sozusagen auch weitere Schritte gegangen worden sind von eurer Seite, um wirklich auch zu gucken, dass es unten ankommt, dass also wirklich Schüler und Schülerinnen und auch Lehrkräfte davon am Ende mit profitieren. Und das wünsche ich uns und tatsächlich auch uns als Gesellschaft, dass wir einfach schaffen und uns gelingt, tatsächlich die Dinge etwas schneller anzugehen und damit tatsächlich auch nicht so lange Wartezyklen haben, bis sich tatsächlich Dinge eigentlich wieder überholt haben, die dann zum Tragen kommen dürfen und eigentlich ihren Anschluss verpasst haben. Und ich glaube, du bist da auch jemand, die da ganz weit vorne dabei ist. Deswegen, ich freue mich sehr, mit dir im Austausch zu bleiben und bin ganz gespannt, wenn wir in einem halben oder in einem Dreivierteljahr nochmal sprechen, was sich da vielleicht getan hat.
Ja, wünsche mir das alles auch und hoffe, dass wir dann in naher Zukunft schon positive Updates haben.
Absolut.
Bleiben wir optimistisch.
Genau. Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir auch.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.